Mise en place bedeutet das eigentlich schon, eigentlich alles im Leben, was du machst. Die Grundeinstellung muss Mise en place sein, egal was du machst. Genau dasselbe wie wenn ich zu Hause Dashis koche und ja einfriere. Wenn ich nach Hause komme, erleichtert mir das Leben am Feierabend. Mit Öl genau dasselbe, es erleichtert mir einfach den Feierabend. Da bin ich ganz schnell, frische Sachen habe ich gekocht. Und so habe ich ja komplett auf mein ganzes Leben versuche ich alles umzustellen auf Mise en place. Weil die Vorbereitung ist das halbe Leben.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und mich hat's heute nach Karlsruhe verschlagen, nämlich zu Igor Jakuschenko aus dem Tabayama. Herzlich willkommen, Igor.
Hallo, hi, servus, freut mich, dass du da bist.
Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen.
Du hast, alles gut, alles gut. Ist schwieriger Name, aber ist ja nicht schlimm.
Ja, vor allem zum Schreiben. Also in der Vorkommunikation, ich habe immer dreimal drüber geschaut, ob ja kein Fehler drin ist.
Die Fehler passieren, ich weiß ganz genau, dass das ein relativ schwieriger Name ist, von daher nehme ich das relativ locker.
Fangen wir mal doch gleich an mit dir und starten wir mal direkt in die Folge rein. Du bist mit 15 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Wie war das damals für dich?
Ja, genau, also ich bin eine Woche bevor ich 16 wurde, bin ich nach Deutschland gekommen, ganz genau. Und es war am Anfang relativ schwer, da ich im Allgäu aufgewachsen bin, danach natürlich. Und zu dem Zeitpunkt gab es dort niemanden, der, sag ich mal, meine Sprache sprach oder sonst was, aus der Ukraine kam. Und ich habe auch kaum Freunde dann gefunden, sag ich mal. Klar, ganz normal am Anfang. Danach ging es eigentlich relativ entspannt und gut. Und ich glaube, das hat mir auch sehr gut geholfen, um die Sprache noch schneller zu verstehen, zu lernen, weil ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl.
Alkohol ist jetzt auch nicht das beste Pflaster, sage ich jetzt mal vom Dialekt her. Ist sehr hart.
Ja, das stimmt, aber das macht nichts wirklich. Das ist dafür wirklich schönes Plätzchen.
Was war denn der Grund eigentlich, dass ihr umgezogen seid?
Meine Mutter hat damals jemanden aus Pfronten kennengelernt, aus dem Allgäu. Und hat sich verliebt und dann haben sie halt geheiratet.
Hat sich ab dem Zeitpunkt des Umzugs was verändert im Vergleich zu davor? Es sind ja schon Lebenswelten.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das sind ja schon ein paar Jahre her. Und es ist eine komplett andere Umstellung, komplett andere Mentalität. Familiär, ich habe halt eine große Familie dort gehabt. Jetzt mittlerweile sind ja alle, nicht alle, aber mittlerweile sind sehr viele hier in Deutschland, auch bei meinen Eltern. Und jetzt ist viel lauter, sag ich mal, in der Family. Davor war es nicht der Fall. Das ist ein kleines, eingeschlafenes Örtchen, sag ich mal. Und da musst du halt schon erstmal klarkommen, dass du ab 19 Uhr niemanden auf der Straße findest. Das ist wirklich eingeschlafen.
Du hast ja, als du angekommen bist, zuerst einige Sprachkurse belegt, ja. Auch intensive Sprachkurse. Und bist ja dann direkt in die Kochlehre eingestiegen. Hattest du da Probleme? Hast du da mit irgendwas zu kämpfen gehabt?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich sag mal so, ich habe gelernt im Burghotel auf dem Falkenstein. Das ist die höchste Burgruine Deutschlands, glaube ich. Das ist der letzte Schloss, was der König Ludwig bauen wollte. Hat nicht zu Ende gebaut. Und mein Chef, der war, was das angeht, relativ locker, wirklich. Zwar auch von der alten Schule, sonst sowas, aber er hat nie, sage ich mal, was Negatives gemacht oder mir irgendwie das Leben schwer gemacht, im Gegenteil. Und am Ende, ich bin immer noch im Kontakt mit denen, einmal im Jahr mindestens fahre ich dorthin. Mittlerweile haben die uns selber einen Stern. Der Sohn hat es übernommen nach vielen Jahrgängen und hat selber dort einen Stern erkocht. Und ich habe immer noch super guten Kontakt zu der kompletten Familie.
Ja, du warst ja sehr lange Zeit im Allgäu und dann hat sich auch irgendwann nach Mannheim verschlagen. Das war ja deine Station hier, bevor du zum Tabayama gewechselt bist.
Ja, nicht ganz. Davor, vor Mannheim, war ich in Baisbronn. Klar, Baisbronn kennt jeder. Genau. Und da habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Im Engel-Obertal, das ist das dritte Fünf-Sterne-Haus. Allerdings eher unbekannt als Baris und Raube. Und da haben wir uns kennengelernt und irgendwann mal hat sie gesagt, sie würde gerne Betriebswirtin machen in Heidelberg, Hotelfachschule. Und da habe ich gesagt, ja okay, dann komme ich halt mit. Da war ich auf einer Veranstaltung für Ferrari in Fulda, glaube ich, war das. Da waren sehr viele Sterneköche dabei. Unter anderem auch Tristan Brandt, der Zwei-Sterne-Koch aus Mannheim. Und ihm hat gefallen, was ich gekocht habe. Und später beim, so wie immer, alle Köche trinken Gin Tonic, quatschen und haben Spaß. Hat meine Freundin ganz kurz seine Frau angequatscht, also angesprochen und haben drüber geredet. Und da hat sie natürlich rausgehört, dass ich vor allem was suche. Und zu dem Zeitpunkt hatte Tristan in einem anderen Sterne-Restaurant, also der auf demselben Stockwerk ist, Küchenchef gesucht. Und da hat er mir halt angeboten. Und ich natürlich dachte mir, natürlich schon sehr, 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 sehr gewagter Sprung auf einmal. Und ich habe mir gedacht, gut, was ist zu verlieren? Entweder du kannst es oder nicht. Weil am Ende, denke ich mal, habe ich mir gedacht, ich würde eher bereuen, wenn ich das nicht probieren würde.
Ja, aber war ja auch eine Riesenchance in dem
Moment. Ja, ganz genau, ganz genau. Und dachte ich, die muss ich unbedingt ergreifen, ne? Wenn ich das nicht mache, würde ich es bestimmt bereuen. Das habe ich dann gemacht.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt gehabt, so habe ich aufgenommen, alle Köche trinken Gin Tonic. Ist das wirklich so?
Nein. Ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, ich glaube an dem Abend, weiß ich nicht mehr so genau, ich glaube sehr viele haben Gin Tonic getrunken. Also ich auf jeden Fall.
Aber bevor du ins Tabayama gewechselt bist, warst du in Mannheim dann in einem Fischrestaurant?
Genau, Le Grange, das ist Fisch- und Meeresfrüchte-Restaurant. Da habe ich nur Fisch und Meeresfrüchte gekocht und ein bisschen vegetarisch.
Und dann bist du ja ins Tabayama. Hattest du genug vom Fisch?
Nein, also ich sag mal so, ich fand das sehr schön. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Team. Teilweise sind die auch hierher gewechselt mittlerweile. Das eine oder andere habe ich weitervermittelt. Und ich habe mit den anderen sehr viel Kontakt immer noch. Mit manchen bin ich immer noch sehr gut befreundet und wir sehen uns immer sehr oft, mindestens 3-4 Mal im Jahr. Mittlerweile ein Pärchen, mit denen sind wir auch sehr gut befreundet, sage ich mal. Die haben beide bei mir gearbeitet. Die Freundin mittlerweile, die Frau von Moritz, sie ist bei mir im Restaurant geblieben und der hat fast gleichzeitig auch Betriebswirt gemacht und Küchenmeister in Hotel in Heidelberg. Das heißt, alle Mitarbeiter, die bei mir im Service waren, die Freunde waren gleichzeitig quasi auch in Heidelberg in Hotelfachschule. Das war richtig schön.
Ich lerne, sag jetzt mal im Moment, sehr viele Köche kennen und auch meine Hörer natürlich durch den Podcast.
Ja.
Ich merke, dass sehr viele vom Küchenteam ja vielleicht auch immer mal wieder mitwechseln, zumindest vereinzelte Personen davon.
Ja.
Ist das dann eher so, ich sag jetzt mal in der Küche als Team, ist es eher immer wie so eine zweite Familie?
Auf jeden Fall. Wir verbringen auch die meiste Zeit miteinander, ist ja ganz klar. Und wenn man gut sich miteinander versteht und vor allem die Arbeit passt, dann warum nicht wirklich? Also, und das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn wirklich die Mitarbeiter von dir zufrieden sind als Chef und dir dann folgen, weil die gern mit dir zusammengearbeitet haben, das ist eigentlich, finde ich, das Beste, was man hören kann.
Ja, ein großes Lob auch für dich dann.
Ganz genau.
Jetzt werfen wir mal einen Blick hier aufs Tabayama. Zuallererstes, was bedeutet es überhaupt? Du hast es mir zwar vorher schon erklärt, aber jetzt auch für die Hörer. Und wie ist denn euer Konzept hier? Weil es ist ja schon sehr, ihr habt ja das Tabayama Easy und Tabayama Fine und insgesamt passen hier schon sehr viele Leute rein.
Ganz genau. Also im ersten Tabayama bedeutet Turmberg. Wenn wir gerade, wo wir sitzen, aus dem Chefstable rausgucken, sehen wir in Karlsruhe Turmberg. Genau das bedeutet das auf Japanisch. Wir haben ein Konzept an sich, allerdings zwei Restaurants. Das kommt alles aus derselben Küche. Das eine ist Easy. Dort ist wirklich laut, viele Gäste, viele Leute, Sharing, sehr viel Sharing. Es ist schon auf Izakayas sehr viel basiert, dass die Leute kommen mit Gruppen, mit vielen Gruppen, trinken, haben Spaß am Abend und verbringen sehr schöne Zeit. Und dann natürlich, wie du vorhin gesehen hast, durch einen Tunnel durchgehst, das ist komplett andere Atmosphäre. Direkt, das ist so ein Cut und du bist auf einmal in einem Sternrestaurant.
Ja, und es ist auch sehr versteckt.
Ganz genau, es ist sehr versteckt. Wir haben sehr viele kleine Türen, die dich in die Secret Bar führen und in Chef's Table und so weiter und so fort. Und andere Musik, andere Möbel sieht man sofort auch. Hier ist ein Ticken dunkler, komplett andere Farben, bisschen leise, sage ich mal. Das heißt aber nicht, dass die Gäste nicht ein bisschen laut werden können. Ist ganz klar, dürfen sie auch. Und an sich versuchen wir dennoch weiterhin asiatische Fusion überall mit einbringen.
auf die asiatische Komponente in den Gerichten schauen wir später noch.
Ja.
Wir sitzen ja hier gerade am Chef's Table und du hast ja gerade gesagt, ihr habt ja auch eine Secret Bar.
Genau.
Wie dürfen sich das denn unsere Hörer vorstellen?
Das heißt, wenn an sich der Plan von mir, sage ich mal, die Gäste kommen, sage ich mal um 18 Uhr und die haben die Wahl, entweder sie nehmen Platz in der Secret Bar, da geht auf einmal die Tür auf. Die gucken sich das an. Das ist relativ klein. Barkeeper steht drin. Wenn sie möchten, dürfen sie dort an der Bar hinsetzen und Cocktail nehmen, Champagner und so weiter. Ein Aperitif. Und dann komme ich mit ersten Snacks, begrüße sie und dann begleite sie so ein bisschen durch den Abend und erkläre, was auf sie alles zukommt. Und zum Schluss versuche ich meistens nochmal rauszugehen, um den Abschluss zu machen.
Also bist dann schon eher ein Koch, der den Kontakt auch sucht und vielleicht auch braucht?
Brauchen. Ich sag mal so, ich bin, wie meine Freundin sagt, nicht so extrem kommunikativ, außer ich muss. Und in dem Fall wurde ich gezwungen, glaube ich, aus personellen Gründen, dachte ich mir, es ist erstens sehr gut, mit dem Gast Kontakt zu haben, sehr viel Lob kommt, beim letzten Kochkurs auch, dass jeder Gast sagt zu mir, ich bin dann greifbar, so jeder Küchenchef oder Sternekoch ist dann greifbar, der kann mit dem reden, man kann ihm ansprechen, sonst noch was, ist halt viel schöner, auch viel, viel bessere Atmosphäre für den Gast.
Wenn man bei euch reserviert, sag jetzt mal, es gibt ja immer mehr Restaurants, die No-Show-Gebühren verlangt ihr die hier auch?
Ja, auf jeden Fall. Seit wann haben wir das? Sag ich mal, ein halbes Jahr?
Genau. Warum hat man das eingeführt oder sind No-Show-Gebühren gerechtfertigt? Aus deiner Sicht jetzt wahrscheinlich ja.
Ja, ganz genau. Ich kann auch ganz klar erklären, warum. Wir haben lange, lange, lange drüber diskutiert, ob wir das machen oder nicht. Ob das die Gäste abschrecken wird oder nicht. Teilweise ja, hat es auch abgeschreckt. Und ich sag mal so, wir haben sehr viel dadurch eingedämmt. Dadurch, dass wir zwei Restaurants haben, ziemlich viele verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Obwohl es relativ klar definiert ist, welcher Restaurant für was ist. Und die haben sich sehr oft verbucht zwischen beiden Restaurants. Allerdings, wenn man auf die Website schaut oder auf die Reservierung schaut, sieht Sterne-Restaurant und Easy. Also es sind zwei unterschiedliche Bilder, zwei unterschiedliche Reservierungen und so weiter und so. Und komplett unterschiedliche Preise, ist ja ganz klar. Dennoch war das sehr oft, dass die Gäste sich verbucht haben und dann wollten aber tatsächlich ins Easy oder andersrum auch. Und wenn wir natürlich voll sind, zum Beispiel im Sterne-Restaurant, da haben sich ein Zweier-, Drei- oder Vierer-Tisch verbucht und wir haben keinen Platz mehr. Das ist erstens ärgerlich für uns, zweitens ärgerlich für die und da das rum genau dasselbe. Im ersten Punkt und im zweiten, ziemlich viele haben vergessen das einfach, wollen es nicht kommen oder gehen einfach nicht ins Restaurant oder aus welchem Grund auch immer. Klar, krankheitsbedingt oder was weiß ich, wenn Stammgäste das vergessen, kann auch passieren, aber wir wissen ganz genau, es sind Stammgäste. Und die sagen, oh, es tut mir leid, habe ich vergessen oder was auch immer, dann ist das kein Problem. Weil wir wissen ganz genau, dass die kommen später wieder. Dann nehmen wir keine Showgebühr. Allerdings, wenn zum Beispiel Gäste, wir telefonieren mit Gästen Abend vorher, ganz genau. Und die bestätigen das, kommen aber trotzdem nicht.
Okay.
Krass. Und die Mädels im Restaurant haben schon gesagt, man merkt das teilweise wirklich, ob der Gast interessiert ist, weiß ganz genau, wohin er kommen möchte oder nicht. Wenn er relativ schnell das abwickelt und sagt, ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, dann wissen wir ganz genau, der Gast kommt nicht. Und wir haben das schon ein paar Mal probiert. Ist tatsächlich so. Der Wahnsinn.
Hat das, also meines Erachtens hat das zugenommen, vom Bauchgefühl her, dass reserviert wird und man nicht erscheint? Oder wie siehst du das aus deiner Sicht?
Ja, es hat extrem zugenommen, vor allem bevor wir umgestellt haben, war das wirklich, wirklich extrem. Das haben wir jeden Abend was gehabt, also 3 bis 4 Tische, die nicht gekommen sind, wenn du die anrufst, auch nicht mehr dran gegangen sind, sonst noch was. Ich sag mal so, wenn du krankheitsbedingt krank bist und dann verschiebst, dann ist das kein Thema. Passiert, ist ja vollkommen klar. Aber nicht mal darauf antworten, ist schon ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht schön.
Ja, gebührter Anstand.
Ganz genau, ganz genau. Und ich denke mal, das ist in jeder andere Branche auch, wenn du zum Arzt gehst. Ich habe letztens Reportage gesehen, dort wird auch sehr viel einfach, ich stache nicht auf. Ja, also einfach schon respektlos.
Kommen wir nun zu unserer Kategorie Cheffrage. Ich habe dich vorher schon ein bisschen gebrieft, um wen es geht. Deine Frage heute kommt von Ricky Sava aus Frankfurt. Frage vorab von mir. Kennt ihr euch?
Persönlich nicht. Ich war vor 3 Wochen dort essen. Meine Freundin hat sich das vor 3 Jahren zum Geburtstag gewünscht, vegan essen zu gehen. Ich ernähre mich hauptsächlich zu Hause wirklich, sag ich mal, zu 80% aus Gemüse. Fleisch und Fisch findet man bei mir fast nicht. Ich sag mal so, das habe ich auch meiner Freundin zu verdanken. Das ist auch, finde ich auch sehr gut. Und dann hat sie sich das gewünscht, mal komplett vegan auf dem Sternenniveau zu essen. Und ich habe gesagt, ja, das ist auch sehr interessant. Sehr. Und klar, geh mal hin.
Ihr habt auch sehr lange auf den Tisch gewartet.
Wir haben sehr lange auf den Tisch gewartet, teilweise von uns verschuldet auch, weil termintechnisch hat es nicht funktioniert. Aber wir haben Gott sei Dank geschafft und es war ein sehr schönes Erlebnis und ist echt spannendes Thema.
Du hast es ja selber erst vor ein paar Wochen erlebt. Er kocht ja beispielsweise auch mit Sonnenblumenkissen. Das könnt ihr auch alle bei mir auf Instagram nachgucken. Da hat er ein interessantes Video gemacht. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwann so zu kochen? Weil es ist ja schon sehr extrem und sehr eingeschränkt.
Ja, ich glaube, das ist sehr eingeschränkt, wirklich. Ich habe stundenlang mit meiner Freundin darüber geredet, wie man das alles umstellen kann, sonst noch was. Und was sind Vorteile, was sind Nachteile? Und ich sag mal so, wenn man sich mit dem Thema befasst und das einem am Herzen liegt, dann ist es schon möglich. Ich meine, er schafft's ja auch. Also von daher ist es auch möglich.
Ja, er ist auch der Einzige
aktuell. Ganz genau, ganz genau. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall Zukunftsthema. Wird es sein, das ist ganz klar.
Ja, aber dann kommen wir zur Frage, du bist schon gespannt. Ich habe sie dabei, er stellt sie wie immer selber. Hören wir mal rein.
Lieber Igor, spielen in deiner Küche Kindheitserinnerungen eine Rolle und würdest du sagen, dass du eine prägende Kindheit hattest, die deinen Alltag beeinflusst?
Danke für die Frage, das ist eine sehr schöne Frage. Wurde ich sehr oft schon gefragt tatsächlich, ob das widerspiegelt und ob ich aus der Ukraine manche Nuancen oder manches Essen mit einfließe. Nein, gar nicht. Ich habe tatsächlich gestern schon drüber nachgedacht, weil es wird bestimmt die Frage sein oder eine von den Fragen oder welche Frage kommen wird. Und ich würde sagen, nein, nicht, weil das ist für mich eine Kindheitserinnerung und die möchte ich tatsächlich auch zu Hause lassen. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, das passiert sehr selten, ehrlich gesagt, möchte ich, dass ich von meiner Mama, von meiner Oma nur das krieg, was ich sonst übers Jahr nie krieg. Und das ist für mich halt schon ein schönes Erlebnis.
Genau. Ja, ich habe auch gelesen, eins deiner Lieblingsgerichte aus deiner Kindheit ist Borscht.
Ja.
Was verbindest du mit dem Gericht? Was löst dich bei
sehr viele bei dir Erinnerungen aus, ja? Mit meinem Opa. Auch Streiterinnerungen, weil ich als kleiner Junge war, der war auch Koch und der hat den Borscht immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, grobmotorisch gekocht. Die Zwiebeln waren immer viel zu grob. Das hat mich geprägt extrem. Ich habe mich schon damals riesig aufgeregt, warum die Zwiebeln so groß sind. Man kann die auch schön und fein schneiden. Der hat es nie verstanden. Bis jetzt ist es immer noch. Ich mag nicht diese riesengroßen Zwiebeln, sage ich mal, in irgendeiner Form. Ich meine, es gibt auch schöne Schalotten, es gibt rote Zwiebeln, es gibt weiße Zwiebeln, es gibt sehr gute Zwiebeln. Und er hat immer diese Metzgerzwiebel verwendet. Und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich kann die einfach nicht ausstehen. Und er hat die so grob geschnitten und ja, genau, das war so ein Streitthema. Allerdings meine Oma hat es nur für mich fein gemacht. Und da habe ich es halt geliebt.
Es sind Omas.
Ja, genau. Ganz genau.
Aber dein Großvater war ja auch für dich die Inspiration, letzten Endes Koch zu werden.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob er das war oder nicht. Aber ich vermute mal den größten Punkt, dass er mich schon dadurch sehr viel geprägt hat. Ja, weil er zu Hause wirklich in meiner Kindheit, aus dem, was er hatte, hat er coole Sachen gemacht. Die waren lecker.
Würdest du sagen, im Vergleich zu früher ist das Kochen jetzt leichter geworden? Also, ich sag jetzt mal 30, 40 Jahre zurückdenken, gab es ja auch nicht so viele technische Möglichkeiten.
Stimmt. Teilweise ist es erleichternd, weil man so viel Technik hat, aber teilweise auch nicht, weil die Technik geht permanent kaputt. Das ist das Leidensthema wirklich. Heute auch schon wieder unser Tellerrechaun ist kaputt und die Heizstrahler müssen gewechselt werden und so weiter und so fort. Also die Zeit, die man erspart, verbringt mein Büro, glaube ich, noch ein bisschen länger.
Ich bin ja der Meinung, dass leider viel zu viel alte Rezepte von Großeltern, Urgroßeltern mittlerweile verloren gehen oder einfach vom Erdboden verschwinden, weil sich auch keiner dafür interessiert und keiner dem Ganzen Beachtung geschenkt hat. Also wenn man jetzt mal denkt, eine Person ist gestorben und die Wohnung wird ausgeräumt, die Kochbücher, die fliegen im Müll letzten Endes. Zumindest in meiner Vorstellung und in meiner Erfahrung so. Ist das nicht schade, weil dadurch ja auch extrem viel Wissen verloren geht? Oder würdest du sagen, benötigt man das Wissen heutzutage eigentlich gar nicht mehr, weil es eh überaltet ist?
Es ist schade, hätte ich gewusst, die Frage hätte ich dir mein ältestes Buch mitgebracht, Kochbuch mitgebracht. Boah, das ist, glaube ich, schon mindestens 80 Jahre alt. Das habe ich von meiner Freundin, vom Vater, die hat ihn umgezogen und hat auch seine Kochbücher aussortiert. Und das war wirklich ein richtig, richtig altes Buch. Und da steht wirklich alles. Das sind keine Bilder, nur Rezepte. Wie man eine Brotsuppe macht, wie man Brotsuppe kocht und alles Mögliche. Mehlsuppe, wo ich nicht mal wusste, dass es sowas gibt. Allerdings hochinteressant, was man alles und vor allem aus was man alles früher gekocht hat. Ich finde es nicht verkehrt, mal kurz mal drüber zu lesen, anzuschauen, was an alten Rezepten, sage ich mal, gekocht wurde.
Beispielsweise mein Urgroßvater war selber Bäcker und ich kann mir vorstellen, er hat bestimmt sehr viel Rezepte für Brot und alles aufgeschrieben. Es ist halt einfach alles weg und wenn man jetzt heutzutage auch mal in die Bäckerszene so reinblickt oder ist es ja auch oftmals so, dass es wenig Bäcker gibt, sag ich jetzt mal, die erstens noch handwerklich selber backen und meistens sind ja oftmals die alten Rezepte die besten. Also ich kenne Bäckerei in Ulm, als ich damals bei Hans Häge zur Aufnahme war, hat mich meine Frau extra zur Bäckerei geschickt, weil die halt backen wie vor, oder zumindest mit den Rezepten wie vor 300 Jahren und das gibt's halt bei uns nirgends mehr.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Solche alten Rezepte und das ganze Handwerk ist schon sehr wichtig. Teilweise wird das, sag ich mal, verloren oder geht verloren durch industrielle Vermarktung oder was auch immer. Finde ich auch sehr schade. Deswegen backen wir zum Beispiel Brot auch selber. Mein Sous-Chef, der Tim, der ist gelernter Bäcker. Sein Vater hat auch eine Bäckerei. Und wo ich angefangen habe, haben wir gesagt, kam auch von ihm teilweise auch, er würde es gerne selber backen. So, da hat er halt dieses Jahr im März hat er eine Sauerteigkultur angesetzt. Da hat er experimentiert, bis es passt. Und jetzt haben wir ein schönes Brot und ganz ehrlich, es gibt wirklich nichts Schöneres als frisches Brot.
Und ihr habt ja auch, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, im Moment Butter dazu mit Zitrusfrüchten oder irgend sowas.
Ganz
irgendwo
genau,
steht es in meinem Zettel.
Ganz genau.
Für mich die Frage, wie macht ihr es? Also ich habe ja immer den Wunsch oder wahrscheinlich auch sehr viele Hörer, wenn Gäste kommen daheim zur Küche, da mal so was richtig Exotisches zum Brot anzubieten.
Wir bitten zweierlei Butter, einmal der Mistel de Normandie. Da verändern wir tatsächlich gar nichts. Das kommt aus Frankreich und die Butter an sich ist schon mega. Und in anderen machen wir eine Lemon Kosho Butter. Die Lemon Kosho setze ich selber an. Die fermentiere ich über mehrere Wochen. Und daraus ist so eine ganz leichte Zitronen-Limettenaromatische Butter mit leichter Schärfe und butterige Aromen. Und wie gesagt, mit frischem, ganz lauwarmen Brot finde ich das herrlich.
Würdest du sagen, man kann es daheim nachmachen?
Ja, natürlich.
Wie geht's?
Natürlich. Ich kann dir gerne ein Rezept geben. Das ist an sich relativ einfach. Also der Grundgedanke kam bei mir dabei, warum ich das mache. Weil an der Bar bei uns im Easy war sehr viele Zitronenreste. Die pressen halt für die Bar natürlich sehr viel frischen Zitronensaft. Und die Zitronenschalen sind immer übrig geblieben. Da dachte ich mir, was kann ich daraus machen? Es sind teilweise wirklich Kisten. Der Stefan von uns, von der Bar, der verwendet schon sehr, sehr viel. Ne? Er versucht wirklich, manche Sachen 2 bis 3 Mal zu verwenden. Allerdings, die Mengen waren auch ihm zu viel. Und da dachte ich mir, da mache ich doch einfach mal. Oder ich probiere es doch mal. Und da habe ich es probiert. Alle im Team fanden das richtig gut, richtig lecker. Und da haben wir es halt übernommen.
Ja, sehr gut. Also vielleicht kannst du es uns tatsächlich noch zusätzlich zur Verfügung stellen. Ein Rezept haben wir ja schon von dir.
Ja.
Wird uns auf jeden Fall freuen oder wahrscheinlich auch die ganzen Hörer draußen sind gespannt, weil es ist ja mal was anderes. Also viele Köche, wir kriegen ja immer, oder ihr kriegt ja immer von den Köchen die Hauptgerichte. Aber mal einen anderen Blickwinkel, einfach mal so eine leichte, zarte Butter mit sehr viel Geschmack.
Genau.
Werfen wir mal einen Blick auf deinen Küchenstil.
Ja.
Wie würdest du ihn beschreiben?
Ich würde sagen, man entwickelt sich permanent. Es ist ganz klar, dass davor hatte ich nur Fisch und Meeresfrüchte. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Allerdings extrem französisch, wirklich extrem. Und da habe ich zwischenzeitlich auch nach Corona probiert, Fisch zu dryagen. Das ist auch ein sehr spannendes Thema und sehr, sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Mir sind am Anfang sehr viele Produkte auch kaputt gegangen. Dieser schmale Grat zwischen schlecht und genießbar ist wirklich sehr schmal. Deswegen spielt da die Rolle von Sauberkeit, Frische, extrem. Und ich habe monatelang mich reingelesen, was man da alles machen kann und wie man machen kann. Und je fettiger der Fisch ist, desto einfacher ist es. Also Ticken einfacher, sag ich mal. Je weniger, weil die Struktur vom Fleisch und Fisch, zum Beispiel mal beim Thunfisch, ist ungefähr dieselbe, also die Richtung geht. Und da kannst du halt viel mehr entwickeln und viel mehr damit machen. Beim normalen Fisch, wie Kabeljau sonst was, ist das schwierig. Ein bisschen kann man schon machen, aber wie gesagt, da ist wirklich die Gefahr, dass es kippt, ist sofort da. Das ist unglaublich. Da habe ich halt extrem französisch gekocht und ich sag mal so, dort bin ich dann nicht mehr weitergekommen, auch beruflich, auch ich konnte mich irgendwie, glaube ich, nicht mehr weiterentwickeln und dann dachte ich, ich versuche neue Wege. Da bin ich irgendwann mal nach langen Monaten gucken, suchen, Häuser anschauen, so weiter und so fort, bin ich auf Taiwan gestoßen, hieß asiatisch, es hat mir relativ alles gepasst und hier habe ich wirklich Freiheiten, bis ich kann eigentlich alles machen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht die asiatische Richtung?
Ja, die asiatische Richtung nimmt ja auch in sehr vielen Küchen immer mehr Stellenwert ein. Würdest du sagen, asiatisch ist das neue Französisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass wir natürlich diese ganzen Produkte nicht kennen und die für uns neu sind, sind wir natürlich darauf gespannt, alle. Die Zitrusfrüchte, die ganzen Aromen, Dashis, Misos und so weiter und so fort, die ganzen fermentierten Sachen, die fermentierten Sachen gab es ja früher auch, bei meiner Oma auch, genau dasselbe. Die sind halt entweder teilweise in Vergessenheit geraten, die fermentierten Sachen, und die ganzen Zitrusaromen und so weiter und so fort und die Sojasaucen, wie gesagt, das eröffnet einfach komplett anderen Blickwinkel. Und ich denke mal, dadurch sind wir in Europa sehr, sehr gespannt darauf, weil wir alles andere schon kennen. Und ich glaube, in Japan ist es genau das Gegenteil. Alles, was von Europa kommt, zum Beispiel auch Käse, Trüffel, die lieben das. Die flippen da ja total aus. Auch zum Beispiel Wiener Schnitzel, sonst noch was. Die kennen das ja. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch. Ist das sozusagen, weil die es nicht kennen, genauso wie wir nicht, sind die darauf gespannt und neugierig.
Weil es dann einfach exotisch ist. Und,
ganz genau, ganz genau.
Man will ja mal vielleicht auch das essen, was man vielleicht nicht kennt.
Ja.
Oder was man noch nicht probiert hat.
Ganz genau.
Apropos Asien, ich habe ja immer noch meine Dashi-Herausforderung am Lauf mit, da habe ich mit Nathalie ja drüber gesprochen. Ich habe es ja mittlerweile ausprobiert, meine erste Dashi gekocht, also zumindest die Grundbrühe.
Ja.
Ist meines Erachtens auch ganz gut gelungen. Was kann ich jetzt aus der Grundbrühe eigentlich weitermachen? Jetzt habe ich eine Brühe, wie kann ich was Gutes für zu Hause zaubern?
Dashi ist überall einsetzbar eigentlich, wirklich. Dashi ist das Nonplusultra. In der asiatischen Küche, auch in allen Fonds, in allen Suppen, sonst was, überall Dashi. Wir machen teilweise auch in Gels, wenn wir Gels machen, machen wir auch Dashi rein. Bei uns ist Dashi überall drin, wirklich. An sich ist es nichts anderes wie Gemüsebrühe, ne? Ist ja genau dasselbe, fast. Ja. Und das ist einfach nur Grundgeschmack. Der Grundgeschmack ist überall das Wichtigste, auch in jeder Soße, der Grundgeschmack. Und da draus kannst du eigentlich alles ziehen. Und wir ziehen auch Beblancs teilweise draus, verwenden wir immer noch teilweise bei manchen Gerichten. Und Dashis reduzieren wir bis zum nicht mehr geht an die Grenzen und dann binden wir das, machen auch daraus Soßen, teilweise auch Eis, also eher die herzhaften Eissorten oder Sorbetsorten für Vorspeisen. Und du kannst wirklich alles draus machen.
Also wichtig ist, und nehme ich jetzt mit, dass man das Ganze nochmal reduziert, wenn man das Ganze hat. Also ich habe jetzt 2 Liter daheim gemacht, sind im Moment eingefroren.
Ist doch super. Also ich mache das zu Hause auch tatsächlich. Dadurch, dass ich relativ spät nach Hause komme, habe ich immer eine Chili-Knoblauchpaste, Öl, das ich selber immer mache, so alle 2 Monate, sage ich mal, eine Riesenmenge. Und dann tue ich das in eine Flasche rein. Und wenn ich nach Hause komme, koche ich immer frisch. Also bei mir gibt's nichts, auch wenn das 1 oder 2 Uhr nachts eine frische Spaghetti mit Chili und Aioli geht immer. Das ist Hammer. Ich mache halt einfach frisches Essen. Ja. Und in dem Augenblick, Dashi ist bei mir auch immer eingefroren. Ich mache entweder in so kleine Gläser und da friere ich das ein. Und wenn ich Lust auf eine schnelle Suppe habe, dann ist das innerhalb von 10 Minuten verarbeitet. Ja. Und von daher ist zu Hause Mise en Place genauso gut wie auf der Arbeit.
Ja, hat mir auch erst eine Diskussion über Vorbereitungsstil. Könnt ihr euch in der Folge mit Nathalie nochmal anhören. War sehr, sehr amüsant, weil ich da immer eine Diskussion mit meiner Frau daheim habe. Aber das heißt, in der Dashi, in die Grundbrühe, könnte ich auch alles, sag jetzt mal, einfach reinwerfen und drin durchgaren?
Alles natürlich nicht. Ich sag mal so, du kannst auch Fisch reinpochieren drin. Da hat es auch ein sehr gutes Aroma drin. Krustentiere genau dasselbe. Gemüse genau dasselbe machen wir auch, wenn du eine klassische Glasage nimmst. Das ist auch Gemüsebrühe mit Butter. Kannst du in dem Augenblick genau dasselbe machen. Und da kannst du halt das komplett verändern, in welche Richtung du auch möchtest. Wenn du möchtest zum Beispiel, dass nach Limette schmeckt oder nach Zitrone schmeckt, dann tust du da auch zufügen. Und von daher kannst du es tatsächlich auch reinmachen, ja.
Ich habe ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelesen und deine Karte auch angeschaut. Und in der Vorbereitung sind mir in dem einen Rezept, das du uns zur Verfügung stellst, ist das Wort, glaube ich, Geflügeldashi gefallen. Im Moment hier auf deiner Karte steht Pilzdashi.
Ja.
Welche verschiedene Arten von Dashis gibt es denn?
Buh.
Okay, das hört sich an wie unzählige.
Ich sag mal so, alle kenne ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, du kannst Dashi wirklich komplett ausbreiten, wie du möchtest. Wir haben Dashi, Geflügel, wir haben Gemüse, wir haben Zitronen-Dashi, wir haben Limetten-Dashi, wir haben mit Chili-Dashi probiere ich auch gerade für ein neues Gericht. Was habe ich noch letztens gemacht? Koji-Dashi habe ich auch probiert. Ist nicht so ganz gelungen, muss ich noch dran arbeiten. Was habe ich noch probiert? Geflügel-Dashi zum Beispiel ist entstanden, weil wir Karte davor habe ich sehr viel Miral-Perlhuhn eingekauft. Und da kaufst du halt immer das ganze Geflügel und da sind sehr viele Keulen übrig geblieben. Und da haben wir versucht, irgendwie weiter zu verarbeiten, aber die Knochen, die bleiben auch immer übrig. Und die Geflügel-Dashi, ich liebe sowieso Suppen und die kann man eigentlich wirklich überall verwenden. Und von daher haben wir gedacht, Geflügel, Jakobsmuschel, passt hervorragend zusammen. Und dafür haben wir es natürlich entschieden.
Was ist denn für dich noch ein absolutes Muss, beispielsweise in der asiatischen Küche? Also Dashi, absolut. Dashi,
ganz klar. Miso, ganz klar. Zitrusfrüchte, Chili, ganz klar. Kräuter, frische Kräuter vor allem. Und ich glaube, das war's schon eigentlich.
Mir wurde ja auch gesagt, dass eine ganz besondere Leidenschaft von dir ist, das Thema Fermentieren. Wir haben ja schon mal in Folge 2 mit Vadim Karasev auch schon mal drüber gesprochen. Was macht für dich das Fermentieren aus? Es ist ja auch ein Thema, hast du gerade vorher schon angesprochen, was man ja früher auch schon gemacht hat.
Ja.
Gefühlt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ganz genau.
Und jetzt gerade so seinen neuen Hype kriegt.
Das ist, glaube ich, so wie bei jeder anderen Mode auch, ne? Irgendwann man vergeht so ein bisschen die Zeit, so 20, 30 Jahre und dann kommt das wieder. Ich glaube, da ist es genau dasselbe. Das Puristische kommt auch extrem in den Vordergrund. Alle möchten puristisch sein. Alle möchten asiatisch kommen oder fermentieren alles. Der Grundprinzip ist ganz klar die Nachhaltigkeit. Also die Früchte oder die Gemüsesorten, die ich im Sommer habe, in unfassbaren Mengen, habe ich im Winter nicht, ne? Und in dem Augenblick überlegst du immer, was kannst du im Winter verwenden, ne? Und das verliert ja nicht an Geschmack, sondern im Gegenteil, das gewinnt noch viel, man sehr schön Aromen. Und in der Küche möchtest du auch darauf nicht verzichten, ne? Also ich verzichte zwar, das zum Beispiel im Winter Tomaten zu kaufen, auch privat oder Gurken. Allerdings, wenn ich die eingelegt habe und fermentiert habe, muss ich nicht drauf verzichten. Ja, kann ich immer noch drauf zugreifen. Ganz genau, und das schmeckt hervorragend.
Gibt es irgendwas, auf das man achten muss, wenn man das daheim macht? Also Vadim hat uns ja damals ein Rezept im Podcast verraten von fermentierten Honig. Ja. Ich habe es einmal danach daheim nachprobiert. Ich glaube, ich habe schon erzählt, bin mir nicht sicher. Ja, war dann so erstmal so, muss das so? ja, genau. Gibt es irgendwas? Weil er hat gemeint, bei fermentierten Honig, da waren 2%, glaube ich, Salz drin. Das braucht man, sag jetzt mal, dass es nicht zu sehr alkoholisch wird.
Ganz genau, hat er vollkommen recht. Und an sich ist es wie bei vielen anderen Sachen auch, wenn man für eine längere Zeit einlegt, erstens Sauberkeit, Rezeptur, das Verhältnis muss immer stimmen, damit du wirklich das für längere Zeit haltbar machst und genießbar auch natürlich. Dasselbe ist zum Beispiel beim Koji auch, genau selber. Wir machen auch selber Koji. Wenn du da wirklich nicht an die Rezeptur hältst, nicht an die Sauberkeit, die genauen Angaben, wie lange du das Gas, wie lange nicht, wie lange lässt du das fermentieren, wie viele Sporen du reinfügst und so weiter, dann kann das relativ schnell umkippen und wie gesagt, schlecht werden.
Gibt es jetzt etwas wie er damals, wo du im Podcast sagen könntest, also jetzt direkt gleich, was man daheim einfach fermentieren kann auf die Schnelle? Also Honig war ja relativ einfach, ja gesagt, 50% ja, genau. Honig, 50% Wasser, 2% genau. Salz.
An sich genau dasselbe, Früchte kann man schnell fermentieren zu Hause. Das kennt man, würde ich mal sagen, früher von Oma ja auch. Man legt die Früchte ein für den Winter. Das hat damals noch meine Uroma auch gemacht. Sauerkraut fermentieren, das ist auch eine Fermentation von der Sauerkraut. In Bayern kennt man das hervorragend, ganz genau. Und von daher kann man das immer zu Hause machen. Paprika fermentieren, Zwiebel fermentieren. Alles, was man wirklich an Gemüse und Obst mag und möchte im Winter darauf nicht verzichten, kann man alles fermentieren. Und vor allem, das Spannende finde ich, im Sommer ist das alles viel wesentlich günstiger. Und wenn du das fermentierst, kannst du dir tatsächlich Geld sparen im Winter. Das ist dasselbe eigentlich in der Gastro auch. Da kannst du auch Geld sparen dadurch, weil du auch vorausschauend, sag ich mal, ein bisschen planen kannst. Und das ist sowieso das A und O. Und zu Hause kannst du das genauso. Also wie gesagt, Mise en place.
Braucht ein bisschen Platz wahrscheinlich.
Ja, das wäre nicht verkehrt, ja.
Du hast ja viele Jahre im Allgäu verbracht. Daher stelle ich jetzt die nächste Frage genau dir. Ich habe nie verstanden, aber es liegt an mir selber. Vielleicht wird Maxi Schmidt mir recht geben, weil er hat ja auch gesagt, Käse ist nicht so sein Fall. Warum man Käse letztendlich in einem Menü anbietet. Wer kommt auf so eine Idee? Du hast ja aktuell auch Rohmilchkäse auf deiner Karte. Weißt du, woher das kommt, dass Käse öfters auf einer Karte steht? Also hat ja nicht jeder, aber haben ja doch einige immer mal wieder als Gang zwischendrin oder als extra Gang zwischendrin, den man dazu kaufen kann.
Ja.
Weil Käse mag ja nicht jeder. Also ich selber bin jetzt auch kein Freund, es wird ein bisschen mehr. Aber kann ja schon auch ein bisschen special sein. Woher kommst du?
Also in erster Linie, ich liebe Käse. Früher natürlich auch nicht, so wie du. Aber sag mal so, mittlerweile entwickelt sich nach und nach als Koch entwickelt sich der Geschmack. Es gibt eigentlich kaum, was ich nicht esse oder nicht probiere. Also probieren durch alles. Und Käse mag ich, weil ich bin nicht so der Süße, sag ich mal. Ich bevorzuge Käse eher als Dessert. Außer es ist ein extrem ausgefallener Dessert, wo ich noch nie probiert habe, sag ich mal, eine Creme Brûlée brauche ich nicht zu probieren. Da esse ich lieber Käse. Weil es einfach viel spannender, viel interessanter und viel, da kann schon mit süßen, mit herzhaften Sachen kombinieren, mit fermentierten Walnüssen, mit Trauben, mit Brot. Also Spektrum ist sehr hoch, ist ganz klar, nicht jeder mag das. Meine Freundin mag auch zum Beispiel Käse, sie hasst aber zum Beispiel Blauschimmelkäse. Ich mag das. Aber ist ja egal, weil du musst auf nicht verzichten drauf. Ne? Wenn du zum Beispiel Süßes nicht magst, kannst du direkt auf Käse umsteigen.
Was macht guten Käse aus?
Oh, genau dasselbe. Wir kaufen unseren Käse vom Antony aus Frankreich. Das ist ein hervorragender Käse, wirklich. Käse ist Umami, ganz einfach. Vor allem in der asiatischen Küche ist Umami das Nonplusultra.
Aber immer wieder bei der Dashi, zaubert er auch sehr viel Umami raus.
Genau. Weißt du übrigens, nee, das frage ich später lieber.
Nee, frag, hau raus.
ich hab gestern... Vorgestern habe ich mir natürlich darauf vorbereitet, so ein bisschen was machst du sonst noch was? Dachte ich mir, wusstest du, wer Umami überhaupt erfunden hat?
Ah, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass es letztendlich ein chemischer Prozess ist.
Ja, ja, das hat auch ein Chemiker erfunden.
Okay, das habe ich nämlich gelernt im Laufe des Podcasts.
Ja.
Weil, wie ihr wisst, bin ich ja selber kein gelernter Koch. Aber ich komme immer mehr ins Game.
Wusste ich allerdings ehrlich gesagt auch nicht, wann das erfunden wurde und von wem das erfunden wurde.
Aber es ist gar nicht so lange her, glaube ich.
Nee, das wurde 1907 in Japan von Chemiker erfunden. Kyokunai Ikeda hat Umami entdeckt.
Ja, genau. Also, ja, sehr spannend.
Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich gar nicht so lange her. Das ist ein Chemiker und der hat einfach bloß nur, der hat Kombo-Algen gekocht und wollte damit einfach seine Suppe ein bisschen verbessern. Da hat er halt den Geschmack analysiert und dann hat er den Geschmack isoliert von Glutamat und aus den Algen und dann hat er halt so dieses Umami dann sozusagen erfunden und was eigentlich köstliches Geschmack bedeutet.
Ja.
Und darauf erfand er Geschmacksverstärker, Glutamat. Wusste ich zum Beispiel bis gestern auch nicht.
Das mit Glutamat, das habe ich tatsächlich auch erst vor kurzem gelesen. Das durch meine Dashi-Challenge, also ich versuche ja immer rauszufinden, wie kann ich mich besser auf Dashis vorzubereiten, gibt auch viel zu wenig Infos drüber, auch wenn man googelt.
Ja.
Und da bin ich auch, also über Glutamat, das hatte ich irgendwo im Kopf, aber wer es erfunden hatte, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst.
Ich bis gestern auch nicht.
Aber es ist auch interessant, weil man, es kann man ja auch den Geschmack auch ganz wenig beschreiben.
Vom Glutamat meinst du oder vom
Umami? Nee, Umami. Also wenn ich jetzt, salzig weiß jeder, was ich meine, wenn was salzig ist.
Also die Umami befindet sich tatsächlich in der Mitte von der Zunge, ne? Außenrum hinten haben wir bitter, von außen haben wir, vorne haben wir salzig, von außen haben wir die Säure. Und in der Mitte ist Umami.
Wenn du jemand nicht wissenden fragst, so, weißt du, was Umami ist?
Ja, das ist schwierig.
Vollkommen schwierig. Der hat teilweise gar keine Vorstellung davon.
Ganz genau.
Also wir hatten, sind wir wieder beim Thema Dashi, als ich die gekocht habe, ich habe dann einfach just for fun, was habe ich reingeschmissen, Hühnchenfleisch.
Ja.
Rausgenommen und hab die Avocado-Creme von Michi Schleipfer. Das Rezept ist ja auch auf Insta oder ist ein Teil von dem Rezept. Und die Miso-Mayo vom Daniel zusätzlich kombiniert und war so im kreativen Flow. ja, man kann ja, sag ich mal, seine eigenen Wege finden. Und hab dann das Hühnchenfleisch, das ich sehr dünn geschnitten habe, einfach meiner Frau zum Probieren gegeben. Und sie sagt, das schmeckt einfach runder, wie wenn man es normal in der Pfanne macht. Also so würde ich jetzt halt vielleicht auch Umami beschreiben, weil ich gesagt habe, vielleicht ist genau das jetzt gerade das Umami.
Du hast es ganz klar schonender gekocht, ne? Das ist viel besser für das Geflügel. Und durch das Fett von der Mayo, du hast Mayo verwendet, oder?
Ja, Miso-Mayo selber ja, gemacht,
genau,
ja, genau.
Da hast du diese Fette nochmal miteinander verbunden. Und das ist ganz klar, das ist dieses Fett, das bringt auch dieses herzhafte Umami-Geschmack, was deinen Mund so vollmundig macht. Und an sich ist es eigentlich das auch Umami.
Ja, deine Frage hast mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, aber ich bin immer froh, wenn man mir auch Gegenfragen stellt. Es soll ja nicht so einseitig sein. Und ja, Nathalie hat das auch extrem gemacht und dadurch auch das ein oder andere Geheimnis aus mir rausgekitzelt. Daher erfahrt ihr natürlich auch immer wieder was über mich. Boah, jetzt hast du mich ja komplett aus dem Konzept rausgehauen. Fermentieren hatten wir schon. Butter haben wir auch drüber gesprochen. Jawohl. Du liebst das Kochen, soweit ich das gesehen habe. Und du hast ja ein Tattoo auf dem Unterarm, ich sehe es auch nochmal, Mise en Place. Wie kam es dazu? Warum hast du dich für das Tattoo entschieden?
Ich glaube, das darf ich nicht erzählen.
Auch raus. Das
darf ich nicht erzählen.
Gab es Diskussionen daheim für das Tattoo?
Nee, das überhaupt nicht. Das ist zu verdanken in einem Betrieb, sage ich mal. Und immer wenn, sage ich mal, andere Kollegen gefragt haben, ob ich zu Hause Bier habe ich gesagt, klar, mein Mise en Place steht. Und daraufhin habe ich aus Spaß das Tattoo gemacht. Und dann natürlich ist ja ganz klar, dann dachte ich mir, okay, nur deswegen ist es schon ein bisschen dumm. An sich, Mise en Place bedeutet das eigentlich alles im Leben, was du machst. Die Grundeinstellung muss Mise en Place sein, egal was du machst. Genau dasselbe wie, wenn ich zu Hause Dashis koche und ja einfriere. Wenn ich nach Hause komme, erleichtert mir das Leben am Feierabend. Mit Öl genau dasselbe, es erleichtert mir einfach den Feierabend, da bin ich ganz schnell, frische Sachen habe ich gekocht und so habe ich komplett auf mein ganzes Leben versuche ich alles umzustellen auf Mise en Place, weil die Vorbereitung ist das halbe Leben.
Hast du noch weitere Tattoos?
Ja, ein paar, aber nichts Besonderes.
Nicht in Bezug aufs Kochen?
Nö, gar nicht.
Genau, werfen wir aber noch zum Schluss einen Blick auf das Rezept, das du für unsere Hörer zur Verfügung gestellt hast. Normalerweise kriege ich das ja immer im Nachgang, von dir habe ich es im Vorfeld gekriegt, deswegen können wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen. Es nennt sich ja Pompon Blanc, Zitrusaromen, Kartoffel, Kochi.
Jawohl.
Was hat's damit auf sich?
Die Idee war die. Ich habe einen Lieferanten gesucht in Deutschland, der auch asiatische Produkte liefert. Dass ich nicht alles aus Japan hierher einfliegen kann oder muss. Klar, auf manche Produkte kann man nicht verzichten, ganz klar, wenn man asiatische Richtung fährt. Und da habe ich einen Tipp bekommen von jemandem, der in der Nähe von Berlin, glaube ich, asiatische Produkte liefert. Und da habe ich gesagt, schick mir mal ein paar Proben. Und da habe ich die Pilze von ihm probiert. Maitake, Pompon Blanc. Die waren so geschmacklich hervorragend, interessant und wirklich, allein schon, wenn ich den Maitake gegessen habe, der hat leicht speckig geschmeckt. Also wirklich extremes Umami. Ich war richtig geflasht, habe gesagt, daraus muss man was machen. Und dann dachte ich mir, okay, wie verbinden wir das? weil wir fahren zwei unterschiedliche Menüs. Einmal normal, also was heißt normal, klassisch, Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch und einmal komplett vegetarisch. Und da haben wir uns komplett entschieden, zwei unterschiedliche Menüs zu schicken. Das heißt, vielleicht eine Nuance oder ein kleiner Komponent, also nebensächlicher Komponent, wiederholt sich, aber eher weniger. Aber die Hauptkomponenten sind wirklich komplett unterschiedlich. Und da dachten wir, da probieren wir was aus dem Pompon Blanc, ganz genau. Und dann haben wir einfach gedacht, wir machen Kartoffelsalat. Das machen wir auf japanische Art. Daraus haben wir Espuma gemacht. Und dem Pompon Blanc haben wir mariniert vorher und dann gebacken. Tempura-Teig. Das machen wir natürlich frisch. Und unten drunter haben wir noch Gurken, die gepickelten, und mariniertes Spitzkohl. Koji Bouillon mit leicht buttrigen Aromen und Schnittlauch unterstützt das nochmal, gibt eine ganz leichte, scharfe Note durch den Schnittlauch. Und an sich war das der Grundgedanke, wirklich so ein bisschen Richtung Schnitzel mit Kartoffelsalat, so ein bisschen rüberzuziehen auf eine vegetarische Seite.
Also, wenn ihr daheim mal Schnitzel mit Kartoffelsalat auf spezielle Art und Weise machen wollt, dann probiert es gern aus. Würdest du sagen, es ist einfach, zu Hause nachzukochen?
Ich sag mal so, wenn man Zeit hat, also einfach ist es nicht, auf gar keinen Fall, weil Koji, am besten ist Koji selber zu kaufen, das schon fertig ist, sonst braucht man ein paar Tage Zeit, das alles zu fermentieren. Ansonsten ist das schon einfach, wenn man die Grundprinzipien kennt und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, nimmt man ein bisschen Zeit, dann ist das auf jeden Fall machbar.
An welchen Stellen würdest du sagen, wird es im Rezept ein bisschen tricky?
Wie gesagt, wenn man selber Koji macht.
Aber das kann man ja umgehen.
Das kann man umgehen, ganz genau.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage zum Schnittlauchöl, ja, beziehungsweise zum generell aromatisierten Öl. Wenn ich das jetzt zubereite, wie lange ist das im Ganze haltbar, beziehungsweise wie kann ich es lagern, dass es lang haltbar ist?
Bei grünen Ölen ist das schon ein bisschen schwierig, weil es sehr schnell grau wird. Ne, da muss man halt auf die Temperatur achten, auf die Frische achten. Ich sag mal so, wenn man das einfriert, ist das schon ein paar Wochen haltbar auf jeden Fall, wenn man es rausnimmt, auch langsam auftauen und so weiter. Und sich wirklich darauf vorbereiten und achten, dass man das nicht zu stark kocht oder nicht zu stark blanchiert, die Kräuter, und direkt alles kalt macht. Dann kann man schon ein paar Wochen halten, auf jeden Fall. Und sehr wichtig, dunkel halten.
Okay, also im Kühlschrank dann.
Ganz genau.
Guter Platz dafür.
Ganz genau. Wir machen auch sehr oft einfach Folie drumherum, Alufolie, oder einfach die Behälter zu nehmen, die einfach nicht lichtempfindlich sind und nicht durchdringen. Dann kann man es nochmal ein bisschen verlängern.
Igor, bevor wir die Folge beenden, weil wir sind schon langsam am Ende. Eine Frage noch an dich.
Ja.
Wir haben immer so eine Schlussfrage mittlerweile, wo dir das letzte Wort gebührt, bevor wir uns dann verabschieden. Gibt es etwas, das dir beim Kochen mal so richtig peinlich war?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Peinlich, peinlich, peinlich. Beim Kochen eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwo was peinlich war oder dass ich irgendeinen so gravierenden Fehler gemacht habe. Nee, wirklich nicht.
Ja, spricht ja auch für dich.
Vielleicht erinnere mich nicht, weil es nicht so peinlich war. Oder was
verdrängt.
Oder verdrängt kann natürlich auch sein, ganz klar. Aber wirklich, ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass ich irgendwas Peinliches hatte. Nein.
Okay. Dann sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hier auch im herrlichen Ambiente, hier im Tamayama. Ich freue mich natürlich von euch da draußen sehr über euer Feedback. Ihr dürft mir natürlich auch gern auf Insta folgen unter flying_schlemmer. Da findet ihr dann auch das Rezept vom Igor, aber auch von allen meinen anderen Gästen. Ja, kocht das gern auch einfach mal nach und nimmt auch vielleicht die ein oder andere Komponente, so wie ich. Mischt das neu zusammen und schaut einfach, was entsteht. Lasst mich natürlich auch gern dran teilhaben oder uns dran teilhaben. Ich glaube auch, jeder unserer Gäste schaut immer mal wieder drauf, was so passiert mit dem, was sie uns zur Verfügung stellen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn natürlich gerne weiter und ja, lasst mir natürlich 5 Sterne da. Alle Infos zum Tamayama und zum Igor findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ja, Igor, du sitzt so in den Startlöchern, als würdest du noch was sagen wollen.
Ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass du da warst und für die Zuhörer auch vielen Dank. Und ich hoffe allen, dass das Rezept gelingt und allen schmeckt natürlich. Und Ihr dürft natürlich auch das alles verändern, wie ihr wollt und Lust habt und probieren. Beim Kochen gibt's kaum No-Gos. Freier Fahrt voraus. Alles, wer was mag. Am besten, sage ich immer wieder, frisch.
Hauptsache Spaß macht's auch.
Ganz genau.
Und ich hoffe, euch hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's es gut.